Migration gehört seit Jahren zu den umstrittensten politischen Themen Europas. Mit der Reform des gemeinsamen europäischen Asylsystems, kurz GEAS, hat die Europäische Union ihre Asylpolitik grundlegend neu aufgestellt. Seit dem 12. Juni 2026 gelten die neuen Regelungen. Sie sollen Asylverfahren beschleunigen, die Außengrenzen stärken und die Verantwortung zwischen den Mitgliedstaaten neu verteilen. Gleichzeitig waren zahlreiche Organisationen davor, dass Schutzsuchende dadurch noch stärker unter Druck geraten könnten. Ein Blick auf die Zahlen zeigt die Dimension. Im Jahr 2025 wurden in der Europäischen Union rund 669.000 Erstanträge auf Asyl gestellt. Das waren zwar deutlich weniger als im Vorjahr, dennoch bleibt Flucht eines der prägendsten Themen der europäischen Politik. Deutschland registrierte rund 113.000 Erstanträge und gehört weiterhin zu den wichtigsten Aufnahmeländern Europas. Doch Statistiken erzählen nur einen Teil der Geschichte. Sie sagen nichts darüber, wie sich ein Asylverfahren anfühlt, wie es ist, Formulare in einer fremden Sprache verstehen zu müssen, eine Ausbildung oder Arbeit zu finden oder über Monate in einer Gemeinschaftsunterkunft zu leben. Sie erzählen nichts von Hoffnungen, Rückschlägen oder dem langen Weg, in einer neuen Gesellschaft anzukommen. Und genau dort setzt der Dokumentarfilm Invisible Lines an. Regisseurin Paula Boden und ihre Schwester Lena begleiten 7 Frauen aus Afghanistan, dem Iran, der Ukraine und Syrien. Die meisten von ihnen sind jünger als 30 Jahre. Sie erzählen von Flucht, Ankommen und ihrem Alltag in Deutschland. Im Mittelpunkt stehen dabei nicht spektakuläre Fluchtgeschichten, sondern die vielen kleinen, oft unsichtbaren Hürden der Integration. Eine bürokratische Kommunikation, der Spracherwerb, der Einstieg in Ausbildung und Beruf, der Umgang mit Kolleginnen oder das Leben in Flüchtlingsunterkünften. Aus diesen individuellen Erfahrungen entsteht ein vielschichtiges Bild des europäischen Asylsystems. Unsere heutige Gesprächspartnerin kennt beide Seiten der Debatte. Paula Boden ist Dokumentarfilmerin, Journalistin und Politikwissenschaftlerin. Nach ihrem Studium der Politikwissenschaft und des öffentlichen Rechts arbeitete sie zunächst in der politischen Bildung, unter anderem an der Europäischen Akademie Berlin. Anschließend absolvierte sie einen Master in Security Risk Management an der Universität Kopenhagen mit den Schwerpunkten Human Security und Dokumentarfilm. Darüber hinaus sammelt sie Erfahrung im Policy-Team der Münchner Sicherheitskonferenz und beschäftigt sich seit Jahren mit Sicherheits-, Migrations- und Menschenrechtspolitik. Mit Invisible Lines verbindet sie wissenschaftliche Analyse mit dokumentarischem Erzählen und schafft so einen Zugang, der in der politischen Debatte häufig fehlt. Über diesen besonderen Blick auf Migration, Europa und das Erzählen von Geschichten spreche ich jetzt mit der Regisseurin Paula Boden. Paula, herzlich willkommen im Europa-Podcast.
Danke, lieber Manuel. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf.
Paula, euer Film trägt den Titel Invisible Lines. Was sind denn diese sichtbaren und unsichtbaren Linien eigentlich?
Genau, ich glaube, du hast das gerade schon ganz schön im Intro angeschnitten. Ich glaube, wenn man über Migration spricht und ja gerade so im politischen und öffentlichen Diskurs über Migration spricht, dann denken, glaube ich, viele Menschen direkt an Grenzregime und ganz klare Grenzen und Linien, die gezogen werden, um ja entweder abzuschotten oder eben hineinzulassen. Und für mich war dieses Bild von Linien irgendwie die ganze Zeit im ganzen Prozess des Filmemachens sehr präsent. Und was wir quasi mit Invisible Lines als Titel sagen wollen, ist, dass es ganz unterschiedliche Level von diesen Grenzen gibt. Also es gibt die sichtbaren Grenzen, wie eben die Grenze an der Außengrenze oder ja einfach ganz klare Diskriminierungsthemen, die ja oft auch im öffentlichen Raum schon sichtbar sind. Es gibt aber eben auch die, die für Menschen, die diese Erfahrungen nicht gemacht haben, gar nicht mal so präsent sind oder gar nicht so visible eben. Und wir haben mit den Frauen im Film vor allem über diese unsichtbaren Grenzen gesprochen und viel geguckt, wo gerade in der Bürokratie und gerade so im, ja, in diesen systematischen Themen Grenzen gezogen werden, die entweder gewollt oder ungewollt sind und gerade mit Blick auf die Perspektiven von Flinterpersonen oder eben weiblich gelesenen Personen oder auch LGBTQI-Plus-Personen, die einfach ganz andere, also denen ganz andere Hürden irgendwie in den Weg gelegt werden.
Wo sind denn diese sichtbaren oder unsichtbaren Linien eigentlich? Also du hast es ja schon gesagt und ich habe es auch im Intro ja schon angedeutet, es ist ja kein Dokumentarfilm an der Grenze, ja, der EU-Außengrenze, sondern es sind ja Menschen, die den Weg nach Deutschland hinter sich gebracht haben. Auf unterschiedlichste Art und Weise kommen wir noch drauf zu sprechen. Aber wo siehst du da diese sichtbaren und eben diese unsichtbaren Linien bei diesen Protagonistinnen, die wir da im Film sehen?
Ja, ich fand das insgesamt einen sehr interessanten Prozess. Wir sind das Ganze, also wir sind auch die Interviews und auch so die Gespräche immer sehr, sehr offen angegangen. Und natürlich hatte ich bestimmte Themen im Kopf, die ich mir davor vorgestellt hatte, worauf wir vielleicht zu sprechen kommen. Und dachte mir aber gleichzeitig, es geht ja total darum, jetzt zuzuhören und eben nicht meine vorgeformten Ideen da irgendwie so mit einzubringen. Und wie du eben gesagt hast, es ist kein Film, der an die Grenze geht und irgendwie Polizeikontrollen filmt, sondern es ist vielmehr ein Film, der sehr ruhig ist und der den Frauen, die diese gelebten Erfahrungen mitbringen, einfach zuhört und schaut, ja, wo sind ihre eigenen empfundenen Grenzen, denen sie begegnet sind. Und die finden sich total in Bürokratie, die finden sich im Erstinterview, die finden sich in den Interviews beim BAMF, die finden sich in den Regeln der Ausländerbehörde, die finden sich in den Sprachkursen, die immer weiter abgebaut werden, die finden sich in, ja, auch im Endeffekt dann auch die unsichtbaren Grenzen, denen wir als Filmteam begegnet sind. Und zwar, dass wir zum Beispiel, also da können wir auch später nochmal dann ein bisschen genauer drauf eingehen, dass wir aber, also uns wurde quasi der Zugang zu den geflüchteten Unterkünften verwehrt, wir durften da nicht filmen. Also es sind ja viele, oder auch in finanziellen Fragen, jetzt auch im Postproduktion- und Distributionsprozess, es sind viele Hürden, was das Thema Migration angeht, die, glaube ich, oft in so der Öffentlichkeit auch nicht gesehen werden wollen. Gerade wenn wir über den verhärteten Migrationsdiskurs sprechen, ist es mir vor allem wichtig, eben denjenigen zuzuhören, die dieses Migrationssystem navigieren müssen und nicht in diese Narrative zu verfallen, die immer in Anführungsstrichen die anderen porträtieren, sondern eher zu schauen, also wie können sie denn voneinander lernen und was kann auch das System von denjenigen lernen, die es nun mal irgendwie navigiert haben.
Verstehe. Und da würde ich auch gerne nochmal ansetzen. Ihr versteht ja den Film ausdrücklich so auch als Gegenerzählung, ja? Also zu der aufgeregten Debatte. Und wir hatten ja jetzt vor kurzem die Abstimmung im Europäischen Parlament, wo die Rechtsaußenfraktionen ja dann auch skandiert haben, dass man Menschen dann abschieben soll. Und das ist ja vielleicht sinnbildlich dafür, dass wir einen Peak erreicht haben in dieser ganzen Migrationsdebatte in Europa, dass es eben solche Eskalationen im Europäischen Parlament gibt, die wir so ja gar nicht kennen. Ja. Und da setzt ja euer Film ja vielleicht sowas wie einen Gegenpunkt. Zumindest war das, als ich ihn sehen durfte, etwas, was ich gespürt habe. Es ist keine Aufregung im Sinne von Schreien oder Lautstärke drin, sondern es ist ja ein ganz anderes Gefühl, das ihr da vermittelt. War das eure Absicht, dieses Gefühl zu transportieren? Und wenn es das war, wie schwer war es denn, auf diesem Gefühl zu bleiben und nicht in diese Narrative, die wir alle kennen und vielleicht auch anschlussfähig sind, weil wir sie alle im Kopf haben und täglich damit konfrontiert sind, dort nicht hineinzufallen?
Ja, ich finde, das hast du sehr schön auf den Punkt gebracht, weil ich glaube, genau das ist das, was wir mit dem Film wollten. Wir wollten ein Gefühl transportieren und ein Empathiegefühl vor allem im Publikum irgendwie erreichen und ganz klar mit einem sehr ruhigen Ansatz zu sagen, wir sind an einem Punkt in dieser Migrationsdebatte, der so dehumanisierend und menschenverachtend ist teilweise, dass es ganz schwierig ist, dann noch auf eine sachliche Ebene zu kommen miteinander. Und ich finde, dass sich da die Grenzen so sehr verschoben haben, also auch im Diskurs, was quasi gesagt werden kann und was nicht. Und jetzt gerade dieses Beispiel im Europaparlament, ich glaube, das war schon nochmal ein anderes Level, was, also ich sehe das schon kommen seit einigen Jahren, aber ich glaube, viele Menschen hat es schon nochmal irgendwie schockiert, dass sowas möglich ist in einem ja, in unseren demokratischen Staaten, in denen wir hier gerade noch leben. Und ich glaube, es sollte schon längst ein Weckruf gewesen sein, hinzugucken und sich Zeit zu nehmen und zu gucken, wieso wird das Thema Migration politisch immer so aufgeladen? Wieso wird das Thema Migration immer politisch so instrumentalisiert, um Hass zu schüren und um ja in Endeffekt rechten Narrativen ja in die Karten zu spielen? Und ich glaube, mit dem Film wollten wir eben erreichen, zu sagen, Moment mal, wir brauchen auch die andere Seite oder wir brauchen vor allem die Seite, die emotional auch einen Zugang nochmal anders schafft. Und zwar nicht auf eine hasserfüllte Art und Weise, sondern eher auf eine Art und Weise, wie können wir wieder Räume miteinander schaffen? Wie können wir wieder ins Gespräch kommen? Wie können wir zeigen, dass Menschen, die fliehen, nicht fliehen, weil sie da unglaublich viel Bock drauf haben oder weil sie Europa so unglaublich geil finden, sondern eher, weil sie einfach fliehen müssen und es einfach ja ganz klare Gründe gibt und es gerade für Frauen ganz, ganz klare Gründe gibt, aus manchen Ländern fliehen zu müssen. Und ich glaube, dann anzusetzen und zwar nicht zu gucken, und dann auch nicht das Narrativ quasi zu finden von wegen, oh je, die armen Frauen sind geflohen. Oder es ist ja auch ganz oft dieses Bild, gerade in Deutschland, von die Frauen als die Mitwandernden, die mitziehen. Und ich glaube, wir wollten uns anschauen oder eben zuhören. Naja, aber das sind ja offensichtlich Frauen, die haben schon so unglaublich viel gewuppt. Auch nochmal auf einem ganz anderen Level als viele Menschen hier in Deutschland. Die haben eine unglaubliche Resilienz, die sie mitbringen, eine unglaubliche Stärke, die sie mitbringen, ganz viel ja, Tatkraft und Lust weiterzumachen und sich ein weiteres Leben aufzubauen. Und wieso macht es Deutschland oder wieso macht es Europa von den Grenzen, von den Rechten her, ist jeder Einzelnen so, so schwierig.
Vielleicht schauen wir nachher nochmal auf die GEAS-Reform oder deine Einschätzung dazu. Ich hatte ja eingangs gesagt, das ist ja jetzt relativ frisch dann auch verabschiedet worden im Europäischen Parlament. Aber ich möchte gerne jetzt in den nächsten Minuten einmal auf die Protagonistin schauen, die ihr begleitet. Du hast es auch schon gesagt, ihr versucht ihr ja im Prinzip in deren Alltag zu begleiten und abzuholen. Ihr werdet eingeladen zu einem Essen. Ich möchte jetzt nicht zu viel spoilern, aber ihr werdet unter anderem eingeladen und man kriegt auch dann über dieses gemeinsame Abendessen ja dann auch so einen Einblick in deren Situation oder ihr begleitet eine Frau, die ihr Lieblingsort in der Bibliothek ist, was ich sehr charmant fand, was man zum Beispiel, was für mich sehr überraschend war. Ja, aber wie gesagt, ihr begleitet sie im Alltag. Und jetzt frage ich mich natürlich, wie begleitet ihr diese 7 Frauen aus Afghanistan, Iran, Ukraine und Syrien, die ja noch relativ jung nach Deutschland gekommen sind und jetzt auch noch nicht so alt sind, also alle im Schnitt unter 30. Wie habt ihr denn die Protagonistinnen ermittelt und gefunden?
Ja, die Frage wird mir gerade bei jedem Screening gefragt und ich finde die auch irgendwie einfach eine sehr wichtige Frage, weil es im Endeffekt auch wieder zeigt, was für Hürden bestehen. Und ich glaube, da müssen ja Lena und ich uns auch einfach an die eigene Nase fassen und wahrscheinlich viele von uns, denn es war, also die Idee ist entstanden zu dem Film und wir haben angefangen, wir haben erstmal uns gefragt, naja, offensichtlich sind wir nicht in Freundeskreisen unterwegs, wo Menschen geflüchtet sind. Und ich glaube, das war die erste auch harte Erkenntnis, dass ja wir auch auf jeden Fall Teil des Problems sind. Dann haben wir uns überlegt, naja, wir sind ja beide aber auch aktiv in freiwilligen Arbeit, haben beide irgendwie mit Campus Asyl in Regensburg oder ich habe in Kopenhagen auch mit dem dänischen Roten Kreuz in einer geflüchteten Unterkunft so freiwilligen Arbeit gemacht. Und trotzdem, also obwohl wir diese Zugänge eigentlich hatten, ist uns aufgefallen, es ist nicht so leicht und quasi von dieser, obwohl wir quasi diese Zugänge hatten, dahin zu kommen, dass wir eine Vertrauensebene aufbauen können, da lag ein relativ langer Weg vor uns. Und im Endeffekt haben wir jetzt die 7 Protagonistinnen so gefunden, dass wir relativ institutionell angefangen haben. Wir haben Geflüchtetenunterkünfte angeschrieben, die haben uns überhaupt nicht weitergeholfen und sind dann quasi von Ebene zu Ebene quasi immer weiter runtergegangen und ja, sind jetzt über NGOs und Freundeskreise und ja, Bekannte, die einfach schon andere Vertrauensverhältnisse hatten, ja, da hat die Vermittlung stattgefunden. Und wir sind das Ganze dann so angegangen, dass wir ja mit jeder Einzelnen auch Vorgespräche geführt haben und erstmal so ein bisschen uns kennengelernt haben, auch von uns erzählt haben und ja auch Fragen, viele Fragen zugelassen haben, damit einfach eine Vertrauensebene da war und die Otas auch wussten, dass wir nicht da sind, um die Geschichte als Sensationsgeschichte aufzubauschen, sondern eher das, was sie uns erzählen, noch weitergeben können.
Du hast schon über einen Überraschungsmoment gesprochen, nämlich, dass ihr in eurem nächsten Umfeld eben keine geflüchtete Person hattet, die ihr direkt fragen konntet. Aber gab es noch andere Überraschungen beim Anbahnen der Gespräche oder dann auch bei der Produktion des Films, die euch überrascht haben, Geschichten, die ihr so nicht erwartet hättet oder eine neue Perspektive, die sich aufgetan hat für euch?
Da gab es so einige. Ich merke, dass ich das Wort Überraschung in dem Kontext ein bisschen schwierig finde zu verwenden, weil ich glaube, in den Interviews, in den Gesprächen mit den Frauen waren viele Themen, mit denen ich nicht unbedingt gerechnet habe, aber ich finde, Überraschung klingt irgendwie so positiv, deswegen will ich das in dem Kontext gar nicht unbedingt so anwenden. Ich glaube, was mich sehr positiv überrascht hat, war jetzt auch im Kontext mit dem Filmteam, dass das für mich ja schon auch ein relativ neuer Raum war, für meine Schwester nicht, also meine Schwester ist ja Creative Producerin bei dem Film und einfach schon ganz anders etabliert in der Berliner deutschen Filmindustrie. Und durch sie ist das Ganze auch erst zu dem geworden, was es jetzt eben ist. Und ich glaube, wenn ich das alleine gemacht hätte, dann wäre das alles deutlich mehr eine Experimentierangelegenheit geworden. Und so ist es aber für mich ein extrem spannender Einblick gewesen in ja Filmproduktion an sich. Und mich hat total positiv überrascht, dass wir so viele tolle Frauen in der Filmindustrie kennenlernen konnten, die eben einfach auch durch ihr Interesse an dem Thema bereit waren, uns einfach zu unterstützen, ohne groß da einfach auch finanziell unterstützt werden zu können von unserer Seite. Und das war irgendwie ein total empowerndes Gefühl, dass wir so eine Filmcrew zusammenstellen konnten, die alle irgendwie einen ähnlichen, sensiblen, interessierten Ansatz hatten. Und genau, in den Gesprächen mit den Protas hatte ich vor allem so Überraschungsmomente in den Kennenlernphasen, würde ich sagen, dass ich eigentlich jedes Gespräch, also auch mit jeder Frau, mit der wir auch sonst Vorgespräche geführt haben, die jetzt nicht im Film auftauchen, hatte ich immer das Gefühl, dass es so ein sehr wertschätzender und sehr, ja, so eine Zuneigung irgendwie zueinander, dass man irgendwie merkt, wir wollen eigentlich alle einfach nur friedlich miteinander leben und wir wollen alle unsere privaten Leben leben dürfen. Und ich glaube, das war einfach so eine gegenseitige Wertschätzung und ein gegenseitiges Zuhören und für mich enorm wertvoll, jedes einzelne Gespräch.
Du hast gerade die Produktionscrew angesprochen, da möchte ich auch gerade nochmal nachfragen. Eure Crew bestand nur aus Frauen bzw. Flinter-Personen. Wie hat denn diese Perspektive die Arbeit am Film beeinflusst? Und warum habt ihr euch genau für diesen Ansatz entschieden?
Ich habe in meinem Masterstudium sehr viel zu so Feminist Security Studies gearbeitet und mir war eigentlich von vornherein sehr wichtig, dass so der feministische, intersektionale Aspekt Raum findet. Und für mich war klar, dass wenn wir mit vor allem vielen Personen, die im Film sprechen, arbeiten, dann und gerade über so sensible Themen sprechen, dann will ich irgendwie Menschen in meinem Umfeld oder in dem Produktionsumfeld haben, die vielleicht auch schon mit einer anderen eigenen Erfahrung da reingehen und eine eigene sensible Sichtweise mitbringen. Und wir kommen ja später auch nochmal vielleicht auf das Thema Female Gaze zu sprechen. Und für mich war in dem Rahmen sehr eindeutig, dass wenn ich versuche, sichere Räume zu schaffen, wo die Personen, die das erlebt haben, was sie erlebt haben, darüber reden wollen, dann fühle ich mich als Filmemacherin und ich glaube eben auch die Protagonistinnen am wohlsten, wenn wir einfach im Endeffekt alles Frauen sind, die irgendwie alle schon mal irgendwas Blödes erlebt haben. Einfach weil aufgrund unseres Geschlechts. Und im Endeffekt war das eine ganz wundervolle Erfahrung, weil wir weil wir einfach alle ganz offen miteinander sprechen konnten. Und ich glaube, es ist oft so, also gerade so in der Filmindustrie ist ja einfach sehr, sehr männlich geprägt. Und ich glaube, diese Erfahrung war für alle Produktionsmitglieder, für jedes Mitglied der Crew irgendwie total schön, dass wir ganz offen darüber sprechen konnten. Beispielsweise, wenn jemand irgendwie ihre Tage hatte, dann war das so gar kein Thema. Dann war halt klar, okay, heute ist einfach richtig ätzend. Heute müssen sie ein bisschen Piano machen. Oder ist auch in Ordnung, wenn wir einfach mal kurze Pause einlegen. Also es waren ganz andere Voraussetzungen, glaube ich, um miteinander ganz ehrlich arbeiten zu können.
Du hast das Thema Intersektionalität gerade auch nochmal angesprochen und das spielt für euch ja auch eine zentrale Rolle in der Produktion des Filmes. Kannst du uns zum einen erstmal erklären, was unter dem Konzept Intersektionalität zu verstehen ist und wie sich dieses Konzept dann eben auch in den Interviews oder in dem Film insgesamt widerspiegelt?
Klar, also Intersektionalität ist ein Konzept, was von Kimberly Crenshaw ins Leben gerufen wurde und bedeutet, dass quasi verschiedene Diskriminierungsformen sich kreuzen. Also Frauen, die geflüchtet sind, haben natürlich eine ganz andere Diskriminierungserfahrung als ich, die eine weiße europäische Filmemacherin ist. Und für mich war von vornherein sehr klar, dass wenn ich diesen Film mache, als die Person, die ich bin, mit den Erfahrungen, die ich mitbringe, muss ich meine eigene Machtposition komplett von vornherein bis jetzt ständig reflektieren und muss fähig sein, meine eigenen vorgeformten Ideen, meine eigenen auch feministischen Ansätze, die sehr sicher anders sind als die von den Frauen, mit denen ich gesprochen habe, genau, die müssen flexibel bleiben. Also ich muss lernen, dass nicht ich die Wahrheit trage, sondern da irgendwie fähig sein, intersektional zu arbeiten. Und damit meine ich eben anzuerkennen, dass es andere Diskriminierungsformen gibt, von denen ich nicht betroffen bin. Und trotzdem zu gucken, was ist meine Rolle, was ist die Rolle meiner Gesprächspartnerin und wie können wir uns treffen und was kann ich tun, damit es vielleicht irgendwie einen sichereren Raum gibt für meine Gesprächspartnerin. Genau. Und Intersektionalität als Konzept habe ich auch in meiner Masterarbeit dann eben im Kontext mit dem Film ganz viel bearbeitet und da ging es eben auch ganz viel um ja auch das Schaffen von sicheren Räumen und was ist die eigene Positionierung und wie schaffe ich es auch zum Beispiel in dem Film als Filmemacherin. Es ist natürlich auch so, jetzt auch gerade im Schnittprozess, dass im Endeffekt, also wir hatten die Interviews aufgenommen und trotzdem war es dann im Schnittprozess so, dass Lena und ich gemerkt haben, wir haben natürlich einfach eine ganz klare andere Machtposition, weil man ja theoretisch mit diesem Material sonst was anstellen könnte. Und ich glaube, diese Realität war oder Realisierung war vielleicht naiv, aber irgendwie auch ganz schön unangenehm, dieses Gefühl auf einmal in sich zu spüren, weil wir uns dann auch gefragt haben, es gibt bestimmt auch so viele Menschen auf dieser Welt, die das eben auch ausnutzen würden. Und da dann auch zu merken, wir müssen diesen intersektionalen Ansatz eben auch in die Tat umsetzen und schauen, okay, wir haben jetzt, also wir schneiden an diesem Film und wir schneiden ja auch quasi das Narrativ so zusammen, wie es uns dann am Ende irgendwie gefällt und dann aber zu merken, es ist eben kein Film, den nur wir jetzt hier entscheiden, sondern und dann haben wir uns eben sehr klar entschieden, dass wir auf jeden Fall mehrere Feedbackschleifen brauchen. Und haben ja auch die Protagonistinnen mit einbezogen und mit allen darüber gesprochen und mit Themen, wo sie sich dann teilweise unwohl gefühlt haben oder so.
Ja, da wollte ich nämlich gerade nochmal rein, weil ihr sagt ja auch, dass sie die Orte ja mit ausgesucht haben, wo sie quasi gezeigt werden möchten oder die Umgebung, der sie sich wohlfühlen oder was symbolisch für ihr Dasein in Deutschland ja auch steht dann. Da würde es mich in der Post-Production interessieren, weil ich könnte jetzt aus unserem Podcast-Gespräch auch Dinge zusammenschneiden, die vielleicht sinnentfremdend sind. Werde ich natürlich nicht tun, aber man hat schon Macht, das natürlich dann auch so zu positionieren, wie man das gerne hätte oder intendiert war, dann natürlich auch das Gespräch rüberzubringen. Deswegen, wie war denn dann der Post-Production-Prozess mit den Protagonistinnen? Also wie viele Schleifen habt ihr da gedreht? Wie lief das denn ab? Weil ich kann mir vorstellen, es sind ja insgesamt 7 Personen, die ihr porträtiert. Und 7-mal eine Feedback-Schleife, allein mit, also eine Feedback-Schleife würde ja dann schon Tage dauern, das dann wieder einzuarbeiten. Also wie habt ihr das rein organisiert? Also es interessiert mich einfach brennend, wie da der technische Prozess hinten drin war.
Ja, also wir haben es relativ vorausschauend geplant und haben quasi immer so den, wir haben den ersten Rohschnitt, haben wir quasi angekündigt, dass wir da Feedback das dann und dann brauchen und haben es dann geschickt und waren eben so, bitte sagt uns einfach klipp und klar, wie ihr das findet, ist da irgendwas dabei, was auch euch gefällt oder eben auch überhaupt nicht gefällt. Und so haben wir das dann 2 bis 3 Mal gemacht, also je nachdem, was für Feedback eben kam, dass wir quasi immer wieder dran gearbeitet haben und dann wieder uns Feedback eingeholt haben. Und das haben wir mit jeder Protagonistin im Film gemacht. Und ich fand es in dem Prozess aber eben auch total spannend, weil ich auch da wieder gemerkt habe, es gab eben, also eine der Protagonistinnen hat mir dann auch wirklich so geschrieben, ich vertraue euch und ich vertraue eurem Sinn und Verstand, wie ihr diese Geschichte jetzt aufbaut und zusammensetzt. Und gleichzeitig war aber eben auch im Raum, dass sie eben auch geäußert hat, dass sie sich unwohl fühlt, wie sie Deutsch spricht. Mhm. Und dass sie das Gefühl hat, das kommt nicht, dass man sie nicht gut versteht. Und Lena und ich waren eben der Meinung, man versteht sie sehr, sehr gut und man versteht, also es ist ja eh immer die, ne, und dann also diese subjektiven Erfahrungen auch, es ist ja für alle immer komisch, wenn man auch die eigene Stimme auf einmal hört und so. Und das kennen wir ja alle, dieses Gefühl, aber dann da auch so eine krasse Selbstkritik durchzuhören und das dann auch anzuerkennen und zu merken, okay, Lena und ich finden, dass man es alles total super versteht und wir finden das auch total das wichtige Element, genau diese Szene. Und gleichzeitig auch zu merken, naja, aber wenn sie sich damit nicht wohlfühlt, dann ist das im Endeffekt absolut egal, ob wir das jetzt eine wichtige Szene finden oder nicht. Und ich glaube, da so eine Balance zu finden, mit diesem eigenen Vertrauensvorschuss auch umzugehen und gleichzeitig den dann eben nicht zu missbrauchen, sondern zu schauen, okay, im Endeffekt geht es darum, dass sie sich einfach wohlfühlt. Genau, deswegen sind auch manche Szenen nicht mit im Film drin.
Davon ging ich aus, als ich ihn angeschaut habe. Ich glaube, da werden noch viele Geschichten zu erzählen oder Aspekte, die nicht gewollt oder nicht gezeigt werden wollten. Sieht man an manchen Stellen, ist so ein Ansatz, wo es eigentlich noch weiter ginge oder von einer Geschichte kam. Also große Verantwortung, die ihr da habt. Aber ihr habt ja auch eine Verantwortung, wie eben diese Personen ja auch porträtiert werden. Und was mir auch aufgefallen ist, ihr gebt den Menschen ja auch Handlungsmacht. Also sie sind nicht die Opfer, sondern sie haben ja Zukunftsvisionen, sie haben Wünsche, auch Ängste, aber sie wollen ja vor allem ihr eigenes Leben in die Hand nehmen. Egal aus welchem Land sie kommen, das einzige ja am Ende. Wie wichtig war es euch denn dann eben nicht dieses Opfer darzustellen, sondern eben diese Person, dieser Mensch, der wie du und ich hier ein friedliches Leben führen wollen?
Das war sehr wichtig. Das war mir, glaube ich, beiden von vornherein, als wir den Prozess des Films losgetreten haben, sehr klar, dass wir keinen Film machen wollen, der zeigt, also der so draufhält und so ist, oh je, Mensch, geht's denen aber schlecht, sondern eher ganz klar darauf aus ist zu sagen, also erstens, wer sind wir, die das irgendwie beurteilen? Und zweitens, gerade in den Gesprächen mit jeder einzelnen Protagonistin zu merken, boah, habt ihr schon viel geguckt? Und wie, also ich war, und das ist vielleicht auch nochmal so rückwirkend jetzt auf diese Überraschungsfrage von dir von vorhin, diese unglaubliche Willensstärke und dieses unglaublich weiterführende Element von ich kann noch viel, viel mehr und ich will noch so viel mehr, war für mich extrem berührend irgendwie, weil ich mir zwischendrin dachte, sogar ich fühle mich ja hier manchmal schon in meinem Leben irgendwie gelähmt und antriebslos oder so und habe manchmal Momente, wo ich mir denke, boah, ist das alles anstrengend auf diesem Event. Und dann mit den Menschen so in Kontakt zu sein und auch von ihnen lernen zu können und zu merken, okay, irgendwie, also ich sollte mich mal nicht so haben. War mir irgendwie total wichtig, auch in den Film mit einzufügen, dass man als Zuschauerin und als Zuschauer merkt, was für unterschiedliche Herangehensweise man an so eine Situation eben haben kann. Und dass trotz all der Hürden eine extreme Macht ja auch von ihnen quasi da ist, aber eher von so einer, also damit meine ich eher so eine Stärke und eine Kraft. Und vielleicht ist da jetzt so der Punkt zum Female Gaze sehr spannend, weil
sehr gerne.
Ich da, also gerade so dieses, die Protagonistin quasi als ihre eigenen Entscheiderin darzustellen und als ihre eigenen, ja, also ihre Handlungsfähigkeit in den Vordergrund zu stellen, ist was, was beim Female Gaze einen ganz großen Raum eben einnimmt. Und das muss man so einzuordnen, das ist auch ein Konzept der Female Gaze quasi so aus der Medienwissenschaft und so. Und ich habe das aber eben auch in meiner Masterarbeit mit Sicherheitspolitik verknüpft, weil gerade, also ich glaube, den Male Gaze haben wir jetzt auch so viel gehört und der Male Gaze ist ja immer, oder der inkludiert, dass man oft Frauen als ja Objekte darstellt oder sexualisiert oder kein Raum für Gespräche da ist, kein Raum für eigene Erzählungen. Und ich glaube, der Female Gaze oder was Lena und ich damit meinen, ist nicht unbedingt nur, dass jetzt eine Kamerafrau durch ihre eigene Kamera mit ihrer eigenen Erfahrung schaut, weil das ist natürlich auch schon der Female Gaze, sondern dass es im Endeffekt das Konzept ist, dass man merkt, okay, die Frauen, die da porträtiert werden, werden porträtiert auf eine sehr sensible Art, auf eine sehr einfühlsame Art, auf eine Art, dass man merkt, die Frauen haben selbst extrem viel zu erzählen und der Raum wird auch dafür geöffnet und gegeben. Und gerade mit Blick auf das Thema, das wir ja auch anonymisiert haben, teilweise, war das auch eine Herausforderung, weil man, und ich glaube, das kennen wir ja alle aus so relativ typischen Dokus, dass es, wenn es um Thema, also wenn es um das Thema Migration geht, es viel eher aus so einer Viktimisierungsperspektive gezeigt wird, also aus oder aus auch einer kriminalisierenden Perspektive. Und das sind dann so Mittel wie, okay, wir sehen nur die Silhouette und die Stimme wird verstellt oder wir sehen irgendwie nur eine Person, die total unscharf dargestellt ist. Und wir haben es ja eher so versucht, dass wir quasi nie das ganze Gesicht zeigen, aber trotzdem die Elemente, die eine Person eben ausmachen. Und haben da versucht, also wir hatten es nämlich auch im Schnittprozess dann, dass wir dann teilweise schon ganz am Anfang sehr, sehr nah dran waren. Also dann schon sehr nah gesehen haben, okay, wir sind irgendwie jetzt, sehen jetzt die Augen oder wir sehen die Hände. Und dann haben wir uns im Endeffekt entschieden, dass wir es anders drehen müssen, weil wir, wenn wir von vornherein so nah dran sind, dann fühlt sich das fast ein bisschen intrusive an. Also so, dass wir irgendwie zu nah auch als Zuschauerin direkt irgendwie in ihre Privatsphäre eindringen. Und deswegen haben wir es jetzt eher versucht, so zu drehen, dass wir, oder es eher so zu schneiden, dass wir sehen, okay, wir sehen erstmal persönlich den weiter weg und wir sehen erstmal den Raum und wir sehen erstmal so ein, wir treten ein, wir dürfen rein, und dann quasi immer näher werden mit irgendwie, ja, Nahaufnahmen von Händen und von Augen und von Mund, so.
Ja, das ist mir auch aufgefallen. Also man ist als Zuschauer des Films oder als Konsument des Films, man wird so langsam herangeführt an die einzelnen Personen und da sieht man auch Unterschiede, also graduelle Unterschiede, wer einen wie nah ranlässt. Das fand ich auch sehr spannend und manche Aufnahmen zeigen auch eine ganz andere Geschichte, die sofort wirken, ne? Bildsprache, also das hat dann auch Geschichten oder Ideen oder wenn man die Weltpolitik verfolgt, gerade im Iran, dann halt auch Geschichten und News wieder hervorgehoben, wo man denkt, okay, das ist tatsächlich eine Frau, die da durch betroffen wurde, durch die Aufstände und die Demos, die wir hatten und die Unterdrückung der Frauen im Iran. Also da habt ihr es geschafft, zumindest bei mir, beim Schauen, dass man das, was man so fern in den Nachrichten immer sonst hört, unmittelbar wirkt und dann eben auch direkt es verknüpft. Also das ist euch gelungen, ohne wirklich zu offensiv den Menschen da auf die Pelle zu rücken, sage ich jetzt mal. Das ist mir sehr aufgefallen beim Schauen. Was mir aber auch aufgefallen ist, das sind ja die aktuellen, oder die, ja, wenn man so möchte, die aktuellen Lebenssituationen der Menschen dann auch in Deutschland. Also zum einen ist es ja diese große Diskussion, die wir alle führen über Migration, aber dann wirklich den Alltag zu gestalten und diese Hürden, also die bürokratische Kommunikation. Ich glaube, eine Person ist ja auch daran gescheitert, dass die Dolmetscherin nicht ordentlich gearbeitet hat und dass die Behörden dann nicht nett kommuniziert haben oder der Arzt dann auch nicht nett kommuniziert hat. Also das sind ja so der Alltagsrassismus, wenn man so möchte, oder auch dieser Unverständnis, die den Menschen dann auch entgegenkommen. Hat euch das überrascht oder hat es dich und Lena eher bestätigt über die Situation in unserer Gesellschaft, in der wir gerade sind?
Ich würde sagen eher Letzteres. Hat mich eher darin bestätigt und gleichzeitig war es trotzdem natürlich jede einzelne Schilderung dieser Erlebnisse war trotzdem nicht weniger schlimm. Also ich glaube, also vor allem zu merken, okay, wir führen ja das Gespräch nicht in diese Richtung, sondern in jedem Gespräch kamen diese Themen irgendwann auf. Und genau wie wir als Gesellschaft mit Menschen umgehen, mit Fluchterfahrungen, aber eben auch, wie gehen BAMF-Mitarbeitende mit Menschen um, die geflüchtet sind. Und ich finde, also ich glaube, was mich überrascht hat, wenn man so will, war die Willkür, die in diesen Gesprächen so sichtbar wird. Und ich glaube, ich hätte mir als Laie, die noch nie in einem BAMF-Gespräch dabei war, schon ehrlich gesagt noch erhofft, dass es da irgendwie irgendein Regelwerk gibt, nach dem entschieden wird. Und natürlich ist es vielleicht auch offiziell so. Aber dann zu merken, im Endeffekt, also das sagt ja auch, also sagen ja eigentlich auch mal mehrere Personen im Film, dass es einfach komplett willkürlich ist. Also da sitzen wir, also da gibt's in einer, ja, da sitzt, also da ist eben ein Mitarbeiter, der hat in dem Tag einen guten Tag und glaubt dann der Geschichte. Und dann gibt's aber eben einfach einen anderen Tag oder gleich am gleichen Tag im anderen Raum jemanden, der denkt sich, nee, habe jetzt irgendwie auch zu oft schon gehört, die Geschichte, kann ja nicht sein. Und ich glaube, das war schon auch ein Moment, wo man sich dann auch so machtlos fühlt, weil man, wo man irgendwie, ja, wo man sich echt fragt, wo leben wir denn hier? Dass Menschen so behandelt werden müssen. Gerade wenn man offensichtlich, ich finde, es bringt Tanja auch so gut auf den Punkt, so, wieso sollte sie sich solche schrecklichen Geschichten ausdenken? Es ist ja nichts, was man einfach mal so macht, weil es irgendwie lustig ist, sondern das sind eben Themen, Geschichten, die sind so passiert und natürlich hat man aus dem Moment dann keine Beweise, die man mitbringt, aber also alleine der Anspruch, dass man für alles Beweise braucht, ist ja völlig absurd. Also hat auch Mariam erzählt dann, was für Unterlagen sie ja alles mitbringen muss für das Interview und dass sie da irgendwie sie hatte irgendwie eine Mappe, die war mehrere Zentimeter hoch mit Bildern von Verletzungen, von was auch immer, um quasi top vorbereitet in so ein Interview zu gehen. Und das war, glaube ich, schon für Lena und mich oder auch für alle, die mit im Raum waren, es waren aber Momente, in denen wir irgendwie schlucken mussten.
Das ist ja ein Beispiel von geschlechtsspezifischen Herausforderungen, die diese Frauen ja dann in den Interviews und mit der deutschen Bürokratie und auch mit der europäischen, mit dem europäischen System konfrontiert werden. Und ich glaube, da ist euer Film auch sehr stark, dass er nämlich genau diese Perspektive ja nach vorne bringt, die wir so jetzt in Talkshows oder in den Diskussionen ja gar nicht hören. Wollt ihr mit dem Film bestimmt auch diese Debatte anstoßen, um eben diese Female Gaze oder eben auch diese Fluchterfahrung und die Herausforderung der Frauen in unseren Systemen zu unterstreichen. Aber ihr wartet ja jetzt ja schon einige Screenings und auch Diskussionen mit dem Publikum. Seht ihr da dann auch so einen Aha-Moment, das euch passiert ist bei der Aufnahme und der mir auch aufgefallen ist beim Schauen eben, dass es sehr schwer ist, glaubhaft dann darzulegen oder für die Behörden glaubhaft darzulegen, dass man eben besondere Betroffenheit hat oder Gefahren ausgesetzt war. Denkst du, dass der Film da was entgegensetzen kann und eben diesen Blick auf Migration und Flucht und Asyl dann auch erweitern kann?
Ich hoffe es sehr. Nach den Screenings, die wir bisher hatten, war es immer sehr sichtbar und auffällig, dass das Publikum irgendwie sehr berührt und bewegt war. Und ich glaube, was der Film auf jeden Fall kann, ist quasi Räume für Gespräche zu öffnen. Und auch über Migration und über Asyl nochmal auf eine andere Ebene, also dass man auf einer anderen Ebene darüber reden kann. Und ich glaube, du hattest das im Intro ja auch schon gesagt, dass wenn wir politisch immer nur über Statistiken reden und ein Bild befeuern, was immer von irgendwelchen Massen spricht und von, also und diese Aspekte von, es passiert ja auch aus einer Zwangssituation heraus, dass man die eigene Heimat verlässt. Das ist ja auch nichts. Und ich finde, hilft der Film total, wenn man merkt, jede einzelne Protagonistin ist ja auch, also da sind ja auch so tiefe Themen mit dabei, die einfach extrem wehtun, wenn sie darüber sprechen. Das ist nichts, also da ist ja ein extremes Heimweh auch mit dabei. Und zu wissen, dass zum Beispiel einige Protagonistinnen, ne, wird der Familiennachzug gerade erschwert und es sind alles Themen, das ist ja nichts, dass sie jetzt irgendwie nach Deutschland kommen wollen und soziales Thema ausnehmen, sondern Schutzräume suchen. Und wenn diese Schutzräume nicht gegeben sind, dann wird es einfach immer schwerer, auch hier in Deutschland. Und ich finde, der Film schafft eben auch bei einem Publikum total gut, auch bei sehr unterschiedlichen Leuten, unterschiedliche Reaktionen hervorzurufen. Aber ich glaube, wir können uns in dem Moment immer alle darauf einigen, dass es eben wichtig ist, den individuellen Geschichten zuzuhören und denjenigen zuzuhören, die selbst diese Erfahrungen gemacht haben. Und wir hatten jetzt letztens zum Beispiel ein Screening in Wittenberg. Und ich meine, Wittenberg ist einfach, also es war auch irgendwie absurd, weil wir das Screening hat begonnen und draußen war gerade eine Demo von so einer Montagsdemo, wo irgendwie Leute mit ihren Deutschlandflaggen und was auch immer, schwierige Flaggen, draußen standen und Parolen gerufen haben. Und diesen harten Kontrast zu sehen und dabei zu sein und zu merken, okay, irgendwie bewegt sich Deutschland gerade in eine wirklich extrem rechte Richtung teilweise. Und wir müssen eigentlich, also alle, die wir hier noch wollen, dass wir friedlich miteinander leben, müssen irgendwie aufwachen und gucken, dass wir miteinander wieder Gesprächsräume öffnen. Und bei diesem Screening in Wittenberg war es dann eben eine sehr schöne Erfahrung, weil wir mit einer aus dem Publikum danach auch wirklich es ist einfach ein sehr wichtiges Gespräch führen konnten. Und glaube ich, einige Stereotype, die man sich dann so erzählt, so ein bisschen aufgebrochen werden konnten dadurch. Und das hat mir irgendwie dann Hoffnung gegeben. Da dachte ich mir so, schaut den Film, liebe Leute.
Schaut den Film, liebe Leute, kann ich auch nur unterstreichen. Aber bevor wir jetzt dich auch noch fragen, wo er denn zu sehen ist und wie man an den Film kommt, ist mir noch ein Satz hängen geblieben einer Person, die ihr interviewt habt, die hat gesagt, das Private ist politisch, also quasi ein Sponti-Spruch aus den 70ern, 80er Jahren. Und wenn ich so den Film anschaue, dann gibt er ja viel Pausen und die Einstellung, über die wir schon gesprochen haben. Und Stille ist eigentlich auch ein Element, mit dem ihr arbeitet. Also ist kein Feuerwerk, das jede Minute eben irgendwas erzählt, sondern es gibt Zeit zur Reflexion. Ist Zuhören heute vielleicht sogar eine politische Handlung geworden in diesen turbulenten Zeiten?
Finde ich sehr schön, dass du das so sagst. Das habe ich mir nämlich vor dem Gespräch schon auch so zurechtgelegt. Ich finde total. Und gleichzeitig finde ich, ist Zuhören nicht nur was wir quasi als politische Handlung umsetzen müssen, sondern quasi auch sehen müssen, dass wir unsere Räume teilen. Also die privilegierten Räume, in denen wir uns bewegen, gerade ne, von EntscheidungsträgerInnen oder Menschen, die in NGOs arbeiten oder Menschen, die einfach eine berufliche Tätigkeit ausüben, in der man was bewegen kann, ist was, also und genau, mein Appell ist gerade immer zu sagen, wir müssen diese Räume wirklich öffnen und nicht immer nur sagen, wir reden auf eine diverse Art und Weise miteinander, sondern eben gucken, dass wir diese Räume öffnen und Menschen eben dahin einladen, die ganz, also aus einer ganz anderen Wissensperspektive sprechen, aber aus einer gelebten Wissensperspektive, von der wir alle extrem viel lernen können und von der vor allem Politik lernen sollte. Und was mir auch immer, also dieser Aspekt zur Stille und Zuhören, für mich geht es da auch irgendwie um Aushalten, weil im Endeffekt sind die Personen im Film alle davon betroffen, diese Situation auszuhalten. Das, was ihnen angetan wurde und das, was ihnen von staatlicher Seite immer wieder in den Weg gelegt wird, müssen sie mühsamst überwinden und müssen sie einfach aushalten. Und ich glaube, diese Erfahrung machen Menschen, die halt in Deutschland geboren sind und Menschen, die, wie wir in diesen privilegierten Bubbles unterwegs sind, machen wir einfach kaum. Vielleicht auch jetzt immer mehr mit irgendwie Jobkürzungen und ne, Bezüge zu Jobcenter und so. Das ist, ich glaube, jetzt bestimmt die eine oder andere Person, die auch anders aushält. Aber genau diese Erfahrungen machen wir eben alle nicht. Und ich glaube, den Film sich anzuschauen, sich Zeit zu nehmen, ist eben auch eine Form von auch einem ungewohnten Seherlebnis. Aber insofern eben wichtig, dass man merkt, okay, ich nehme jetzt diese 69 Minuten Zeit und reflektiere mal kurz meine eigenen, nicht nur Sehgewohnheiten, sondern auch Verständnis von Migration.
Du sagst schon, der Film ist ja ausdrücklich nicht nur an Menschen gerichtet, die sich die ganze Zeit um das Thema Migration, Flucht und Ankommen beschäftigen und kümmern und den Menschen eine Hilfe bieten vor Ort, sondern ihr möchtet ja ein größeres Publikum erreichen. So wie ich das gelesen habe, Schulen sind eine Zielgruppe, Erwachsenenbildung, politische Bildung, da kommst du ja auch teilweise her. Und eben diese politischen EntscheidungsträgerInnen, die dann eben auch diese Gesetze machen, revidieren und vielleicht irgendwann eine Neuauflage darüber auflegen, wie wir mit geflüchteten Menschen in Europa umgehen. Wie schafft ihr es denn oder wie habt ihr es vor, genau diese Zielgruppen zu erreichen und diesen Denkanstoß dann eben auch in diese unterschiedlichen Gruppen reinzubringen?
Also wir haben eine Impact-Kampagne ausgearbeitet, um die Wirkung des Films noch ein bisschen zu erweitern und haben uns jetzt eben genau mit diesen Fragen beschäftigt, weil uns eben vor allem wichtig ist, dass wir neben all den Gruppen, die du jetzt gerade genannt hast, schon auch nochmal mehr auf institutionelle Ebene gehen und vielleicht eben auch im Endeffekt Bundespolizei oder Menschen, die im BAMF sitzen oder Menschen, die in den Ausländerbehörden sitzen, nochmal auf einem anderen emotionalen Level erreichen zu können. Und wir organisieren jetzt gerade sehr verschiedene Screenings, sowohl öffentliche als auch ja für Teams von Organisationen und so, und verknüpfen das dann auch jetzt gerade im Schulkontext mit didaktischer Einbindung und genau, haben es jetzt bisher an Schulen gezeigt, wo ich glaube auch das Glück war, dass das Thema Migration auch anders im Lehrplan schon behandelt wurde davor und das irgendwie dann eher so ein Add-on war, den Film zu schauen und darüber dann irgendwie nochmal anders ins Gespräch zu kommen und zu reden. Und ich hätte aber, oder wir hätten, also wir hatten beide totale Lust, den Film auch nochmal anders in Workshops einzubinden und vielleicht auch damit zu verknüpfen, dass Jugendliche nicht nur zuhören, sondern selbst auch vielleicht eine Kamera in die Hand nehmen oder Interviews führen und ja auch durch eigene Handeln ja sich mit diesen Themen auseinandersetzen.
Wir kommen so langsam zum Schluss. Ich habe noch ein, zwei Fragen vorbereitet, aber ich möchte dir natürlich auch nochmal den Raum geben, falls wir Aspekte dann nachher nicht angesprochen haben, dass du die gerne auch nochmal reinbringst. Aber bevor du das tust und darüber nachdenkst, ob ich irgendwas vergessen habe zu fragen, möchte ich da gerade bei diesem Zuhören und dieser Stille nochmal anknüpfen. Wenn die Zuschauerinnen und Zuschauer eben nach 69 Minuten aus diesem Film herausgehen, gibt es so einen Satz oder so einen Gedanken, den sie mit nach Hause nehmen sollten, wo du dich ja sehr freuen würdest darüber?
Ich glaube, für mich wäre irgendwie schon total viel getan, wenn man nach Hause geht und sich ganz aktiv über die eigenen doch über die eigenen Handlungsspielräume Gedanken macht und überlegt, wen kenne ich in meinem Umfeld, der vielleicht ab und zu noch Unterstützung bräuchte, oder wen kenne ich in meinem Umfeld, der oder die den Film angucken sollte, weil ja da vielleicht doch nochmal ein anderer Handlungsspielraum möglich wäre. Und ich glaube, so, ja, dieses eigene Machtreflektieren wäre mir irgendwie schon total wichtig. Oder das wäre für mich echt sehr dankbar, wenn das was ist, was in den Menschen nachwirkt. Und ich glaube, was ich insgesamt, das ist auch das, was ich gerade immer bei den Screenings immer betone, ist, dass wir irgendwie lernen müssen, und ich sag immer so, challenging the traditional knowledge hierarchies.
Das musst du aber auch nochmal übersetzen.
Ja, bist du in Englisch einmal reingebracht. Dass wir quasi lernen, die Wissenshierarchien, in denen wir uns bewegen, aktiv zu hinterfragen und herauszufordern. Und damit meine ich eben auch bei den Panels und bei den Diskussionen, ladet eben nicht nur Lena und mich zu den Gesprächen ein, sondern auch aktiv die Protagonistinnen, weil die natürlich nochmal aus einer ganz anderen Perspektive sprechen können und ja auch seit dem Film wieder viel passiert ist und sie weitere Erfahrungen gesammelt haben und ja im Gespräch miteinander zu bleiben und weiterhin ja auch quasi anzuerkennen, dass wir nicht das ganze Wissen horten, ist, was ich total, ja, was mich sehr freuen würde, wenn das irgendwie hängen bleibt.
Den Eindruck vermittelt der Film auch nicht, dass ihr quasi das ganze Wissen hortet, aber ihr öffnet eine Tür zu Menschen in Deutschland, die ja oft unsichtbar bleiben und eben nur hinter einer Zahl subsumiert werden, was ihnen natürlich nicht gerecht wird. Wir haben jetzt über den Film gesprochen und ich möchte jetzt auch nochmal die Chance geben, Aspekte, falls noch Punkte offen sind, gerne anzusprechen. Und dann habe ich eine allerletzte Abschlussfrage. Paula, the floor is yours. Gibt es Punkte, die wir über den Film noch wissen sollten?
Ja, ich glaube, was jetzt gerade in der Distributionsphase hart war zu erkennen, ist, dass ja auch Organisationen oder auch Filmfestivals und so sich an einer Welt orientieren müssen, in der es nun mal einfach immer weniger um Achtung von Menschenrechten geht, sondern um Hass und Hetze. Und damit will ich nicht sagen, dass ich, also ne, Filmfestivals machen absolut grandiose Arbeit und da werden extrem wichtige, ganz, ganz tolle Filme gezeigt. Und trotzdem ist es und mir irgendwie wichtig, das auch so ein bisschen mit der Welt zu teilen, dass es sehr auffällig ist, dass über das Thema Migration einfach nicht geredet werden will. Obwohl wir gerade eine extreme Verschärfung des europäischen Asylsystems erleben und umsetzen in Deutschland in nationales Recht. Und ich glaube, das ist was, was irgendwie hart ist zu erkennen, dass wir dann wirklich irgendwie Nachrichten kriegen, wie das Thema Migration sei nicht gut zu platzieren. Wo wir uns dann fragen, also wenn es nicht jetzt gut zu platzieren ist, dann sieht es. Und ich glaube, gerade mit Blick jetzt auf Landtagswahlen in Berlin und Sachsen-Anhalt, so letzte Umfragewerte waren in Berlin Linke oder AfD. Und es ist einfach, da wir leben jetzt gerade in einer Zeit, in der das eben jetzt wirklich einfach eine ganz brisante Sache ist. Und das, ich glaube, gerade das Thema Migration ist was, was wir anders angehen sollten. Also und zwar nicht mit hassverzerrten Bildern, sondern mit Bildern, die auch uns als Gesellschaft zeigen, dass wir durch eben Menschlichkeit, Mitmenschlichkeit wirklich einfach ein besseres Miteinander schaffen und auch unsere, wenn man dieses Narrativ dann doch wieder aufgreift, unsere Sozialthemen ja ehrlich gesagt absolut stärken, wenn wir einfach Arbeitsmöglichkeiten anders aufbauen, wenn wir Integrations- und Sprachkurse wieder ganz anders großflächig anbieten, wenn wir Menschen von vornherein in Unterkünften oder Unterkünfte zur Verfügung stellen, die menschenachtend sind und nicht einen weiteren unsicheren Ort irgendwie hervorrufen. Und ich glaube, ja, diese Erkenntnis, dass genau Migration schwierig zu platzieren sei aktuell, finde ich, hart. Und da will ich irgendwie gegenhalten weiterhin, weil auch wenn Migration anscheinend ein unsexy Thema ist, finde ich es gerade ein ganz brisantes und sehr wichtiges Thema, an dem man eben eigentlich auch total viel Positives sehen kann.
Okay, ich habe doch noch eine zweite Frage zum Abschluss. Aber zunächst eine technische. Wir sind ja jetzt im Sommer 2026. Kannst du uns mal sagen, wenn schon Termine feststehen, wo wir den Film dann in der nächsten Zeit sehen können? Wir werden das natürlich gerne auch nochmal im Herbst dann nochmal ein Update machen auf dem Europa-Podcast, damit wir dann die Tourdaten des Films auch nochmal aktualisieren. Aber wo könnten wir denn jetzt im Sommer und Frühherbst vielleicht den Film sehen?
Ja, ein Datum kann ich hier schon mal ganz groß bewerben, und zwar der 10. August um 18 Uhr im Filmrauschpalast in Moabit, Berlin. Das wird in wahrscheinlich ein, zwei Wochen auf der Filmrauschpalast-Seite zu sehen sein und zu buchen sein. Also kommt vorbei. Da genau gibt's danach auch noch ein Podiumsgespräch und wir als Filmemacherinnen werden auch vor Ort sein mit Empfang danach. Also ich glaube, das wird ein sehr spannendes Event. Und genau, ansonsten sind noch einige Screenings in Planung, die aber gerade noch nicht genannt werden dürfen. Und da genau könnt ihr uns gerne auf Invisible Lines auf Instagram folgen. Das ist in.visiblelines. Und da werden wir auch auf jeden Fall darauf aufmerksam machen.
Den Werbeblock doch nochmal gut platziert. Und jetzt ganz zum Schluss die persönliche Frage an dich. Und das nehme ich dann natürlich gerne auch nochmal mit, um meine eigenen Eindrücke zu verarbeiten. Hat die Arbeit an diesem Film dich selbst verändert? Und wenn ja, wie?
Auf jeden Fall. Ich glaube, auf der einen Seite hat das nochmal die Sicht auf Ungleichbehandlung und Ungerechtigkeit auf jeden Fall verstärkt und ist was, was ich jetzt auch quasi nicht mehr nicht sehen kann. Und das ist irgendwie im Alltag manchmal ein bisschen hart, aber irgendwie auch wichtig. Und ich glaube, das ist was, was wir eigentlich alle mehr sehen sollten. Und was ist aber auch was Positives, um nachzusagen. Ich finde, dass Film als Tool sowas Wertvolles ist und irgendwie Zugänge schafft und Sichtbarkeit schafft und Agency schafft. Und ich glaube, das hat für mich irgendwie, also hat was total hat sowas hinzugefügt in meinem Leben, weil ich davor eben viel so journalistisch geschrieben habe und mich viel mit Worten und mit Schreiben quasi der Welt geöffnet habe. Und ich glaube, durch Filme machen ist es jetzt irgendwie nochmal eine Ebene mehr geworden, für die ich extrem dankbar bin. Und ich glaube, das kann man eben gerade auch in der politischen Bildung und in sehr, sehr vielen anderen Kreisen ganz aktiv nutzen. Und ja, das ist ein wertvolles Tool.
Liebe Paula, ich danke dir und auch deiner Schwester Lena, dass ihr euch diesem Thema angenommen habt, dass ihr uns mitgenommen habt auf die sichtbaren, unsichtbaren Hürden, die Visible and Invisible Lines der Protagonistinnen, die stellvertretend stehen natürlich für ganz viele Menschen in Deutschland und Europa, die von Flucht und Migration betroffen sind und hier versuchen, ein neues Leben anzufangen in Sicherheit und in Freiheit, in Frieden. Und wir feiern ja dieses Jahr auch 52 Jahre Amerika und vielleicht ist auch da der Spruch der Amerikaner, the pursuit of happiness, also das Verfolgen des eigenen Glücks, unabhängig davon, woher man kommt, für unsere Einwanderungsgesellschaft ja auch ein Motto, das wir uns in Deutschland und Europa eigentlich auch näher zu Herzen nehmen sollten. Ich danke dir herzlichst für deine Zeit heute, dass du uns deinen Film oder euren Film vorgestellt habt. Ich wünsche euch in der Distribution und in den Screenings viel Erfolg und natürlich weiterhin gute Gespräche. Und wir begleiten das mit dem Europa-Podcast sehr gerne. Also wenn es in Zukunft irgendwelche Themen gibt, die ihr besprechen möchtet zu diesem Thema, ihr seid herzlich wieder eingeladen, eure Sichtweisen und auch ja eure Eindrücke der ganzen kreativen Arbeit mit uns zu teilen. Wir finden das Thema sehr wichtig und eins der ja, drängenden und Zukunftsthemen, über die wir sprechen müssen. Und deswegen an dieser Stelle nochmal herzlichen Dank, liebe Paula, dass du uns den Film heute mitgebracht hast.
Danke, lieber Manuel, und auch ja danke an den Europa-Podcast, an euch, dass ihr mich eingeladen habt und ja ich heute darüber sprechen konnte. Es war richtig spannend und hat mir ganz viel Freude bereitet.
Herzlichen Dank und euch, liebe Hörerinnen und Hörer, wir danken euch fürs Zuhören und alle Infos findet ihr in den Shownotes verlinkt und checkt die Instagram-Seite in.visiblelines aus. Dort kommen dann alle Daten der kommenden Screenings. Macht es gut und bis bald. Tschüss.